Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Regierungen innerhalb der Europäischen Union haben sich auf ein neues umfangreiches Förderprogramm verständigt. Wie der Rat der EU bestätigte, sollen dabei Kultur, Medien und demokratische Werte im Mittelpunkt stehen. Agora EU heißt das Programm, es soll 2028 starten und es zielt laut deutscher Bundesregierung auf die Dominanz großer Online-Plattformen, unter anderem zumindest. Was das genau bedeutet und welche Strategie dahinter steckt, das bespreche ich jetzt mit Christine Andersson, Abgeordnete der AfD im EU-Parlament. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Frau Andersson, das Programm Agora EU soll laut offiziellen Angaben gemeinsame Werte wie Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit fördern. Über welchen Finanzrahmen sprechen wir eigentlich bei den Plänen?
Ja, was die EU hier ausgedacht hat, das geht sehr viel weiter als das, was Sie bereits angeschnitten haben. Zunächst ist da mit einem Budget von 8,6 Milliarden Euro, das ist veranschlagt. Aber bereits hier sehen wir schon Parlament, Lobbyorganisationen, sogenannte Stakeholder-Netzwerke, die sprechen bereits jetzt, dass es da massive Aufstockungen benötigt. Und den schwebt so ein Finanzrahmen von 12 bis 17,5 Milliarden Euro vor.
Unterstützt werden soll mit dem Geld die kulturelle Vielfalt Europas und sein Kultur- und Kreativsektor, wie es heißt. Nun ist der Bereich Kultur ja weit gefächert. Das könnte theoretisch ja auch der Reigentanz von Sorben in der brandenburgischen Lausitz sein. Welcher Kulturbereich darf sich Ihrer Einschätzung nach denn über Finanzhilfen freuen?
Ja, ich denke, das Hauptziel, das sind hier tatsächlich Online-Plattformen, also auch sogenannte alternative Medien, die da natürlich jetzt auch nicht berücksichtigt werden. Aber der Kernpunkt, das Problem, was man ausgemacht hat, ist, dass der Pluralismus, was Meinungen angeht, das geht denen jetzt alles ein bisschen zu weit. Der Bürger soll doch bitte sich beschränken auf den Konsum von öffentlich-rechtlichen Medien. Also die werden dann natürlich hauptsächlich gefördert, um da einen Gegenpart im Prinzip aufzubauen gegen, ja, das drohende Unheil, nämlich der Verlust der Deutungshoheit. Und das ist der eigentliche Knackpunkt an der ganzen Geschichte.
Aber wenn es doch laut EU-Rat um die Stärkung des kulturellen und demokratischen Gefüges in Europa geht, heißt das im Umkehrschluss, dieser Bereich ist aktuell geschwächt?
Aus deren Sicht ist er das in der Tat. Die letzten Wahlergebnisse haben Sie ja auch zur Kenntnis genommen. Hier gerade im EU-Parlament, also die rechtskonservativen Kräfte, wir sind zahlenmäßig stark gewachsen. Und das deutet sich auch schon an, das wird 29 bei der nächsten Wahl zum EU-Parlament, wird sich das nochmal deutlich nach oben schrauben. Die Umfragewerte in Deutschland, auch die sind inzwischen bekannt. Die CDU knapst an der 20%-Marke, die AfD kratzt an der 30%-Marke. Und das sind natürlich alles schwere Einschnitte, ja, ich sag mal, in unsere Demokratie, wobei das unsere natürlich in Anführungsstrichen gesetzt ist hier. Also nochmal, es läuft darauf hinaus, dass man ahnt, der Deutungshoheit verlustig zu gehen. Und das muss unterbunden werden. Und da kommt man dann mit so Agora-Programmen um die Ecke. Aber nochmal, das kann man hier nicht isoliert betrachten, denn es fügt sich ja ein in das, was wir seit Jahren schon sehen. Das, was damals mit dem Digital Services Act begonnen hat, nämlich den Online-Plattformen durchaus vorschreiben zu können, was für Meinungen auf ihren Plattformen geduldet werden darf. Es reiht sich dann nahtlos ein in das sogenannte Medienfreiheitsgesetz. Damit wollte man eben den unabhängigen Betrieb der Öffentlich-Rechtlichen sicherstellen. Und den unabhängigen Betrieb stellt man eben dadurch sicher, dass man sie finanziell abhängig macht. Das ist deren Kalkül hierbei. Und Medien sollten vor ungerechtfertigter Löschung sogenannter großer Plattformen geschützt werden. Aber wann haben wir denn diese Löschungen gesehen? Wenn man da nochmal zurückgeht, ein paar Jahre, gerade während der Corona-Krise, wir wissen es aus den RKI-Files inzwischen, wir wissen es aus den Twitter-Files, es waren eben die Regierungen, die die Plattformen angehalten haben, beziehungsweise mit Millionen Bußgeldern bedroht haben, unliebsame Meinungen doch bitte von ihren Plattformen zu löschen. Und so eine unliebsame Meinung begann schon damit, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wo ist das Virus eigentlich hergekommen? War es ein zoonotischer Ursprung oder ein Laborunfall oder wie auch immer? Wie gesagt, es geht um die verzweifelte Aufrechterhaltung der Deutungshoheit.
Gestärkt werden soll ja eben auch die Medienlandschaft der EU. Media Plus nennt sich dieser Aktionsbereich des neuen Programms. Ich dachte eigentlich, dass wir mit unseren Milliarden an Rundfunkgebühren schon genug die Medien stärken. Gibt es denn Anzeichen, welcher Bereich da genau finanziell gefördert werden soll?
Naja, es geht grundsätzlich immer um die Bereiche, die zu fördern sind, die im Prinzip die Regierungspropaganda rausblasen. Ja? Also neben dem offiziell erlaubten Narrativ kann es eben keine andere Narrative geben. Da würde ja dem Bürger unter Umständen auffallen, dass er von seiner Regierung für dumm verkauft wird. So, und deswegen muss man das unterbinden. Also es müssen noch mehr Milliarden in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geblasen werden, der nun inzwischen alles andere als unabhängig ist und auch alles andere als pluralistisch ist. Also ich fühle mich da tatsächlich wieder dran erinnert, als Walter Ulbricht damals sagte, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Und genau das sehen wir jetzt. Man kann jedes Programm hier in der EU nehmen. Es setzt sich ja weiter fort mit dem sogenannten europäischen Demokratieschild. Da soll ja auch unsere Demokratie wiederum in Anführungsstrichen, die soll ja geschützt werden. Und da kann man nur sagen, also die etablierten Parteien, die haben keine Angst um die Demokratie. Nein, sie haben Angst vor der Demokratie. Und alles, was wir hier sehen, sind im Prinzip verzweifelte Versuche, unsere Demokratie in Anführungsstrichen zu schützen, was natürlich mit Demokratie im herkömmlichen Sinne nicht das Geringste zu tun hat.
Als gezielte Maßnahmen werden da auch etwa neue Kulturpreise oder geförderte Lernaktivitäten genannt. Letzteres ist ja interessant. Zielt all das also unter anderem auch auf den Bildungssektor und die Schulen ab?
Ja, selbstverständlich. Man versucht es jetzt wirklich von allen Enden anzugehen. Also es reicht nicht, dass man in den Online-Plattformen sagt, hier hör mal zu, das darfst du jetzt nicht mehr dulden oder du musst Millionen von Bußgeldern zahlen. Nein, es soll auch um sogenannte Resilienz. Also die Schüler, die Kinder, die sollen praktisch gestärkt werden, dass sie leichter Desinformation erkennen. Wobei es ja nicht mehr nur noch um Desinformation geht, sondern es geht ja auch inzwischen um Malinformation. Das ist im Gegensatz zur Desinformation eben eine objektiv faktenbasierte, wahre Information, die aber schädlich ist. Und schädlich, da muss man fragen, für wen eigentlich schädlich? Naja, mal wieder für das gewünschte Narrativ. Es ist schädlich für die etablierten Parteien und das, was sie seit Jahren und Jahrzehnten im Prinzip der Gesellschaft versuchen aufzudrängen. Beispiel für eine Malinformation wäre beispielsweise, wenn ich sagte, es gibt exakt zwei Geschlechter, Mann und Frau. Das ist eine Malinformation und die soll ich eben zukünftig nicht mehr sagen dürfen. Und Kinder sollen eben darauf vorbereitet werden, wer sowas sagt, dem hört man am besten gar nicht mehr zu, weil der ist eben gegen unsere Demokratie. Ist im Prinzip wie in der DDR damals. Ja. Die sollen darauf vorbereitet werden, was sind gute Informationen, was sind falsche Informationen, was sind böse Informationen und dann eben nur noch praktisch wie ein Papagei wiederholen, was ihnen vorgekaut wird. Und das soll ja sukzessive eben auf die gesamte Gesellschaft ausgeweitet werden. Man spricht ja auch von einem Whole of Society Approach, also eine gesamtgesellschaftliche Herangehensweise. Man nimmt jetzt den Bürger wirklich vom Säugling bis zum Kreis in den Blick, damit er nur noch eine vorgefertigte Meinung serviert bekommt und auch nur noch die dann eben die richtige ist, die man ohne Sanktionen fürchten zu müssen auch noch verlautbaren darf.
Nun gibt es in den unterschiedlichen EU-Ländern ja auch unterschiedliche kulturelle Landschaften, unterschiedliche Regierungen, von sozialistisch bis rechtskonservativ. Die sitzen ja auch im EU-Rat. Wer entscheidet denn nun am Ende, was genau gefördert werden soll?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also die Völker in den EU-Mitgliedstaaten, die fragt man da bekanntlich nicht. Das machen dann die Regierungen, also entsprechende nationalen Regierungen, die dann im Rat zusammensitzen. Und das ist auch der nächste Angriffspunkt dann schon wieder. Sie haben ja sicherlich die ganze Aufregung mitbekommen, als Viktor Orban, als er noch Ministerpräsident war, die 90 Milliarden Ukraine-Hilfe per Veto geblockt hat. Denn in diesem Rat, bis vor einigen Jahren war das so, konnte es nur einstimmig beschlossen werden. Und selbst da legt man jetzt die Axt an, weil das ist offenbar jetzt auch wieder ein Angriff auf unsere Demokratie, wenn die nationalen Staaten ausgehen von ihrer nationalen Souveränität und natürlich auch der Souveränität der jeweiligen Völker in den Mitgliedstaaten, wenn die einfach Nein sagen können zu irgendwas. Also versucht man hier jetzt das Einstimmigkeitsprinzip komplett abzuschaffen und mit qualifizierten Mehrheiten soll das zukünftig beschlossen werden in diesem Rat, damit eben einzelne Mitgliedstaaten, so es denn dort eine Regierung gibt, die jetzt sich nicht unterbuttern lässt oder sich nicht einfügt in das offiziell gewünschte Narrativ, dass die da nicht alles blockieren können. Also unterm Strich, ich sage das jetzt schon seit Jahren und wir sehen immer mehr Anzeichen dafür. Also es verstetigt sich, es verfestigt sich. Die Demokratie ist im Prinzip aus der Sicht der derzeit Herrschenden, das ist ein Ärgernis. Die Bürger wollen eben in der Tat etwas anderes als das, was man sich hier in Brüssel so überlegt. Und da muss man halt die Demokratie so weit zurechtstutzen und zurückstutzen, dass der Bürger da nicht mehr stört.
Für Deutschland, da hat ganz explizit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer dem neuen Programm zugestimmt. Er begründet das auch mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Wie bewerten Sie seine Rolle in dieser Debatte?
Das ist eine höchst interessante Rolle. Also gerade Herr Weimer sollte sich da vielleicht doch eher dezent zurückhalten, bevor er sich anmaßt, in irgendeiner Form den Bürgern verkaufen zu wollen, dass er tatsächlich für Demokratie steht. In seinem privaten Engagement hat er es da auch nicht so genau genommen, hat sich sogar noch bereichert. Also insofern, es ist alles nur noch lächerlich. Und das große Problem ist, die Bürger durchschauen es inzwischen. Und deswegen ersinnt man immer neuere Methoden, um eben, wie gesagt, den störenden Bürger, ich meine, im Grundgesetz steht immerhin noch, das Volk regiert durch Wahlen und Abstimmungen. Also im Prinzip der Kern der Demokratie, der wird jetzt ausgehöhlt. Und die Demokratie wird regelrecht abgeschafft, um die Demokratie zu schützen.
Noch ist das Agora-Programm ja nicht festgelegt. Weitere Verhandlungen sollen da laut Bundesregierung zwischen EU-Rat, Kommission und Parlament stattfinden. Wie wird sich die AfD bei dieser Diskussion positionieren? Und wie groß ist am Ende überhaupt der Einfluss des EU-Parlaments?
Also die AfD, die wird sich das sehr genau angucken. Und wie gesagt, seit 13 Jahren im Prinzip sehen wir ja, dass die Demokratie hier sukzessive abgeschafft wird. Also ich kann mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass die AfD einem solchen Programm hier zustimmt. Bedauerlicherweise werden wir aber vermutlich wieder mal überstimmt. Wir werden einfach sehen müssen. Ich gehe davon aus, es kommt. Zumal bis 28 soll das ja durchgedrückt werden. Das heißt, wir sitzen 28 ja mit den gleichen Mehrheiten, die wir bereits jetzt haben. Wie gesagt, die rechtskonservativen Kräfte im Haus sind gewachsen. Aber wir werden da natürlich unser ganzes Gewicht auch in die Waagschale werfen, um das möglicherweise doch noch abbiegen zu können. Denn nochmal, es ist inzwischen wirklich nur noch eine Demokratiesimulation. Und um nichts anderes geht es mehr hier. Und der Bürger begreift es aber immer besser und durchschaut es halt immer öfter. Und ich kann Ihnen sagen, also hier gibt es einige Abgeordnete im Haus, die haben jetzt schon Angst vor der Wahl in 29. Und deswegen werden jetzt entsprechende Vorbereitungen getroffen, damit man noch retten kann, was noch zu retten ist. Wir sehen es ja auch in Rheinland-Pfalz, da wurde das Quorum für Untersuchungsausschüsse auf 25% hochgesetzt, damit die AfD da keinen Untersuchungsausschuss mehr einrichten kann. In Brandenburg ist die Rede von einer Parlamentsreform. Das heißt, man bereitet sich im Prinzip darauf vor, was in einer Demokratie ganz normal ist, nämlich, dass sich Mehrheiten ändern und dass es dann Regierungswechsel gibt. Aber das will man einfach nicht einsehen und man hält verzweifelt, ja, an unserer Demokratie, wie man so schön sagt, fest.
Sagt Christine Anderson, Abgeordnete der AfD im EU-Parlament. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, gerne.